Stein auf Stein. Der Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank.
Ich bin Vanessa Sendler und begrüße heute einen besonderen Gast zu Stein auf Stein, der Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank, nämlich Hendrik Scherz. Hallo, Herr Scherz.
Hallo, Frau Sendler. Vielen Dank.
Seit dem 01.01.2024 ist das neue Gebäudeenergiegesetz in Kraft, kurz Heizungsgesetz wird es gerne genannt. Ziel ist es, wegzukommen von fossilen Brennstoffen, und in dem Zusammenhang ging eben auch ein besonderer Auftrag an Städte und Gemeinden, nämlich eine Wärmeplanung zu entwickeln, die kosteneffizient ist, die klimafreundlich ist und die einfach die Energieversorgung für alle sicherstellen soll. Fachmann für diese kommunale Wärmeplanung ist Hendrik Scherz. Herr Scherz, bevor wir tiefer in das Thema einsteigen und mal hinter die Rathauskulissen blicken, stellen Sie sich und Ihr Unternehmen noch einfach mal vor.
Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Hendrik Scherz und ich bin jetzt seit gut einem Jahr Projektleiter für kommunale Wärmeplanung bei der Conenergy Consult. Wir sind eine spezialisierte Energieberatungsfirma und haben halt einen Fokus auf den Wärmemarkt gelegt. Wir haben noch Teams, die sich um andere Themen innerhalb der Energiewirtschaft kümmern. Wir haben einen M&A-Team, also die sich um den Kauf und Verkauf von Unternehmen kümmern. Wir haben ein Team, das sich um Politikberatung kümmert, und wir haben noch ein weiteres Team, das vor allem dann in der Umsetzung, die sich ja dann an die kommunale Wärmeplanung mit anschließt, sehr stark ist und dort Fernwärmetransformationspläne, Machbarkeitsstudien schreibt, Quartierskonzepte. Genau, das ist so der große Punkt, den wir abdecken in Summe als Unternehmen. Uns gibt es schon seit ungefähr 25 Jahren. Wir sind aktuell um die 30 Leute an den Standorten in Essen und in Berlin tätig. Berlin bietet sich einfach an mit der Politikberatung. Essen, hier schlägt das Herz der Energiewirtschaft. Genau, das sind so die Themen. Wir sind Teil der Tagory AG seit fast 2 Jahren. Die Tagory AG macht vor allem Beratungs- und Umsetzungsprojekte, unterstützt dort ganz, ganz viele Unternehmen in sämtlichen Branchen. Wir sind in der Digitalisierung, Automotive, Luftfahrt, Verteidigung, Bahninfrastruktur, Bahn, alles Mögliche. Also sehr divers auch aufgestellt, wenn es dann nachher darum geht, tatsächlich Projekte umzusetzen.
Das heißt dann, Städte und Gemeinden können Sie bzw. das Unternehmen, für das Sie tätig sind, beauftragen, damit Sie eben bei der kommunalen Wärmeplanung unterstützen.
Genau, das ist ja das Hauptthema, das habe ich gerade ausgesperrt. Wir oder das Team, in dem ich bin, kümmert sich ausschließlich um die kommunale Wärmeplanung. Wir haben dafür ein Simulationstool entwickelt, wir nennen das Simergy. Und dieses Tool oder mit diesem Tool kann man dann die Entwicklung des Wärmemarktes auf Gebäudeebene untersuchen und schauen, wie sich der Wärmemarkt in den jeweiligen Städten entwickelt.
Viele Bürgerinnen und Bürger sind im Moment so in der Findung, stelle ich meine Heizung um auf eine Wärmepumpe oder lasse ich das, verlasse ich mich erstmal auf die kommunale Wärmeplanung, warte ab, bis die durch ist. Da interessiert es einfach unheimlich viele Menschen, wie diese kommunale Wärmeplanung abläuft und wie wahrscheinlich es am Ende vielleicht auch ist, dass sich die Stadt um die Energieversorgung für meine Immobilie kümmert, bevor ich das tun muss. Da wäre es schön, wenn wir einfach so einen Einblick bekommen könnten, wie die Wärmeplanung genau abläuft. Das heißt, Sie werden von den Städten beauftragt. Ziehen Sie dann dafür eine Weile ins Rathaus ein? Wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, wir ziehen nicht ins Rathaus ein. Und die Städte selber werden auch keine Heizung bei irgendwelchen Eigentümern weder rausreißen noch neu einbauen. Also das wird nicht passieren. Kommunen haben immer die Verpflichtung, Leistungen ab einer gewissen Größe auszuschreiben. Auf diese Ausschreibung bewerben wir uns dann. Dann findet ein Auswahlprozess statt, wie bei sämtlichen kommunalen Leistungen, die fremd vergeben werden. So auch die kommunale Wärmeplanung. Die ist jetzt zum Glück recht standardisiert von der Leistung her. Es ist klar definiert im Wärmeplanungsgesetz, was denn passieren muss. Genau, und dann bewerben wir uns halt darauf und erstellen diese Wärmepläne, arbeiten die einzelnen Anforderungen ab aus dieser Ausschreibung. Aber wir werden nicht in die Rathäuser einziehen. In der Regel funktioniert das ganz gut, wenn man sich ein paar Mal trifft im Laufe des Projektes in zugegebenen Zeitpunkten. Am Anfang, zum Kickoff, ist das immer ganz schön, wenn man sich einmal trifft, damit man mein Gesicht damit verbindet. Man fällt in der Regel der weitere Zusammenarbeitsprozess einfacher aus. Und danach, ja, viel findet halt immer remote statt. Also wir müssen jetzt nicht zusammen in einem Büro sitzen, damit ich mich um die Wärmeplanung kümmern kann für, wir sitzen jetzt hier in Dorsten, also für die Stadt Dorsten beispielsweise. Das können wir, glaube ich, schon ganz gut auch remote lösen. Hat dann halt auch den Vorteil, dass wir räumlich nicht so stark eingeschränkt sind. Also ich betreue zum Beispiel 4 KWP-Projekte in NRW und in Niedersachsen aktuell. Mein Kollege, der dann vor allem in Berlin sitzt, der betreut dann vor allem die Projekte in Berlin, Brandenburg in der Region. Und dort haben wir nochmal weitere 4 oder 5 Projekte aktuell, die noch laufen. Genau, mit Essen haben wir hier schon mal ein sehr großes Projekt abgeschlossen. Im Wesentlichen können wir die Sachen aber aus dem sehr gut remote arbeiten. Da haben wir unsere Arbeitsplätze, unsere Working Stations und treffen uns dann einfach für gewisse Austauschrunden. Und wenn Corona, so viel Corona Schlechtes auch hatte, die Digitalisierung hat auch vor den Städten nicht Halt gemacht. Das ist ganz cool an der Stelle, dass man auch mit Städten, ja, digital zusammenarbeiten kann.
Mhm, verstehe. Jetzt haben Sie den Auftrag bekommen. Wie geht's denn dann los? Was ist so der erste Schritt?
Der erste Schritt ist dann, dass wir einen Kickoff-Termin vereinbaren. Zum Kickoff-Termin gehen wir nochmal durch, was sind denn dann die nächsten Schritte? Es gibt da 3 Phasen. Also man kann alle Schritte ungefähr in 2 Prozesse gliedern. Einmal den Ist-Stand erfassen und gucken, was hat man an Potenziale. Nennt sich dann Bestandsanalyse und Potenzialanalyse. Und dann muss man sich überlegen, wie wollen wir denn den Wärmemarkt in Summe entwickeln? Und diese Phase nennt sich dann Ziel-Szenario. Hier kann man dann verschiedene Szenarien sich überlegen, anschauen und am Ende des Tages muss man sich für ein Szenario entscheiden, das dann Einfluss in die kommunale Wärmeplanung findet. Dazu werden wir dann am Anfang immer Datenbedarfslisten verschicken. Also wir brauchen sehr, sehr viele Daten. Wir erstellen zunächst in der Bestandsanalyse einen sogenannten digitalen Zwilling. Wir beginnen damit, einen statistischen digitalen Zwilling zu erstellen, der dann auf verschiedenen öffentlichen verfügbaren Daten beruht, zum Beispiel Zensusdaten, die wir uns dann runterladen. Da warten wir jetzt zum Beispiel noch auf die Aktualisierung aus 2022. Die war schon mal für Anfang des Jahres angekündigt. Jetzt ist es auf diesen Sommer verschoben. Wir hoffen, dass es dann diesen Sommer auch wird, damit wir wirklich mit den aktuellsten Daten arbeiten können, weil die letzten Zensusdaten sind halt von 2012.
Okay, da hat sich viel getan auf jeden Fall.
Genau, und Datenaktualität macht einfach ganz viel aus. Also wir haben gesehen, wenn wir dann Echtdaten, gerade von den Netzbetreibern, also Stromnetz, Gasnetz und wenn die Stadt das hat, ein Fernwärmenetz oder mehrere Wärmenetze, wenn wir damit unseren statistischen digitalen Zwilling anreichern können, verbessern wir die Datenqualität. Haben Sie vielleicht schon mal gehört, Shit in, Shit out. Es gilt auch hierbei, wenn wir keine valide Datenqualität haben, wird das Ergebnis hinten raus sehr wahrscheinlich abweichen von der Realität. Und da wir 20, 22 Jahre aktuell in die Zukunft simulieren müssen ungefähr, macht das schon einen sehr großen Unterschied, ob man den Ausgangszustand richtig erfasst hat oder nicht.
Ich stelle mir das ohnehin relativ schwierig vor, gerade zum Gebäudebestand in einer Stadt eine gute Datenbasis zu bekommen. Ich kenne das so selber aus der Praxis, wenn Kundinnen und Kunden Immobilien erwerben und einfach nur die eigene Bauakte mal benötigen für einige Informationen, dass das, man kriegt dann wirklich eine Akte, wo man sich dann Unterlagen rauskopieren kann. Ich stelle mir das unfassbar schwierig vor, wie man ja gerade so Gebäudedaten für eine ganze Stadt digital gut aufbereitet bekommen kann.
Ja, in NRW gibt es und auch in Niedersachsen gibt es eine sehr gute Datengrundlage über verschiedene Datenquellen. Zensus habe ich gerade genannt. Gibt es noch weitere, die wir mit benutzen. In Brandenburg haben wir auch das Wärmekataster erstellt, also für das gesamte Bundesland Brandenburg. Das basiert ausschließlich zunächst einmal auf den Daten, den statistischen Daten. Und dann haben wir ausgewählte Kommunen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die haben schon mal zusätzliche Daten geliefert. Und dann ist dort die Datenqualität einfach deutlich besser. Das sieht man dann auch. Das ist auch öffentlich verfügbar, kann man auch drauf schauen. Wärmekataster Brandenburg, dann findet man das online und kann sich mal anschauen, wie denn sowas dann aussehen könnte nachher. Die überwiegenden Daten kommen allerdings gar nicht von den Städten selber. Also da kriegen wir vielleicht Umrisse für Gebäude. Stadtgrenzen können die uns liefern. Das sind so Daten, aber das ist jetzt nicht wirklich relevant. Das, was relevant sind, sind die Daten der Energieversorger, also der Stadtwerke, des Netzbetreibers letztlich. Die haben nämlich gebäudescharfe Daten, je Anschluss, die müssen ja messen und abrechnen. Das ist ja dann auch, sind auch geeichte Messungen und geeichte Werte, die wir dann kriegen. Und dann können wir über, das Ganze muss datenschutzkonform passieren. Dafür haben wir dann Möglichkeiten, mehrere Datenpunkte, also von mehreren Einfamilienhäusern jetzt beispielsweise, auf zu aggregieren, sodass keine Rückschlüsse auf die Gebäudebewohner gezogen werden kann. Und dann haben wir halt einen Algorithmus erstellt, mit dem wir diese Daten zunächst aggregieren können. Und da wir gebäudescharf arbeiten in unserer Simulation, müssen wir die auch wieder disaggregieren. Dazu haben wir halt einen Algorithmus entwickelt, den wir dafür nutzen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Also der Hauptteil der Daten, die wir benötigen, kommt von den Energieversorgern, also von den Stadtwerken, von der Fernwärmeversorgern, Gemeindewerke, you name it. Und die sind zum Teil noch gar nicht darauf vorbereitet, dass sie Daten liefern müssen. Und darum ist es wichtig, dass wir direkt schon vor Kickoff des eigentlichen Projektes bei der Stadt einmal Bescheid sagen und sagen, guck mal, das sind hier die Daten, die brauchen wir in dem und dem Format. Wir haben eine Vorlage erstellt, damit der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin einen netten Brief schreiben kann, dann einmal seinen oder ihren Unterschrift drunter setzen kann und damit dann die entsprechenden Unternehmen anschreibt und formell das auch um Mitarbeit und Unterstützung bittet. In NRW ist es zum Beispiel aktuell noch so, die Umsetzung des Wärmeplanungsgesetzes in Landesrecht ist noch gar nicht erfolgt. Und die Städte haben noch gar keine Anspruchsgrundlage, auf der sie die Daten anfragen können überhaupt.
Okay.
Ist für Ende diesen Jahres geplant, dass das beschlossen wird, das Gesetz. Und dann gibt es halt noch die Daten der Schornsteinfeger. Das sind sogar noch die viel wertvolleren Daten. Die Schornsteinfeger-Daten verfügen über Informationen zum Alter der Heizung. Und das ist besonders wichtig, weil wir wollen ja wissen, wann müssen die Heizungen rein rechnerisch das nächste Mal gewechselt werden. Ich weiß nicht, wann Sie sich das letzte Mal mit Ihrer Heizung beschäftigt haben.
2021 noch, ja. Aktuell, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass die Schornsteinfeger da einen super Einblick haben. Also wenn ich so an unseren denke, der bei uns in Regen unterwegs ist, der hat schon einen guten Überblick.
Der weiß, wie alt die Heizungen sind, der weiß, welchen Energieträger sie verwenden. Weil nicht jedes Gebäude ist ja auch mit Gas, Fernwärme oder Strom für Heizzwecke versorgt. Es gibt ja auch durchaus noch welche, die haben dann schon Pelletkessel da stehen oder sogar noch alte Kohlekessel hier im Ruhrgebiet traditionell, wobei die auch immer wieder weniger werden.
Das stimmt, aber auch in der Finanzierung sehen wir das noch, ne? In Bottrop, in Dorsten, dass man schon mal wirklich die alten Zechenhäuser hat, wo noch ein Kohleofen drin steht. Ja, das stimmt.
Ich kenne das, mein Onkel hat auch noch Deputat gehabt und hat das dann erstmal bei sich auf dem Hof auf Halde gelegt. Ja, ist halt günstig, ne? Also, wer will den Leuten einen Vorwurf machen? Die kriegen halt, man guckt ja selber, was ist das günstigste oder am besten auch wirtschaftlich für sich selbst betrachtet.
Jetzt haben Sie so einen Bestand, haben eine gute Datenbasis aus verschiedenen Quellen. Das heißt, Sie wissen dann, das klingt schon sehr individuell, wie wird geheizt, was sind das für Häuser und was für Wärmenetze liegen letztendlich schon. Wie geht's dann weiter?
In der Regel machen wir das schon parallel, dass wir dann anfangen, nach potenziellen erneuerbaren Energiequellen zu suchen, kurz EE-Quellen. Wir schauen uns große Abwässerkanäle an. Wir schauen uns an, wo stehen Klärwerke? Was gibt es an Solarthermieflächen? Wo können wir vielleicht Flussthermie nutzen? Also wo können wir, in Köln zum Beispiel, da fließt der Rhein mittendurch, da bietet sich der Rhein einfach an, mit großen Flusswärmepumpen zu arbeiten und damit dann die Fernwärme zu speisen. Jetzt in Dorsten sieht das vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Oder in Bottrop, der Rhein-Herne-Kanal, bietet sich jetzt nicht zwangsläufig an. In Essen hingegen haben wir die Ruhr, die da durchfließt. Auch da ist die Ruhr sicherlich ein Riesenpotenzial, liegt allerdings größtenteils im Wasserschutzgebiet. Können wir da überhaupt eine Wärmepumpe mit einsetzen? All das kartieren wir und sammeln im Prinzip erst einmal alle möglichen Potenziale. Wir sprechen mit der Wirtschaftsförderung, um Industrieunternehmen zu identifizieren, die potenziell Abwärme abzugeben haben. In Gladbeck hätten wir Rockwool mit der Steinwollproduktion, also Dämmmaterialien, die brauchen hohe Temperaturen. Immer da, wo hohe Temperaturen benötigt werden, kann man auch Abwärmepotenziale vermuten. Und dann muss man halt gucken, im nächsten Schritt dann in den Zielszenarien, ob diese Potenziale auch genutzt werden können. Also gibt es überhaupt genügend Nachfrage auf der Gebäudeseite nach Wärme, dass es sich lohnt, ein Wärmenetz zu legen, ein neues Wärmenetz?
Wenn man das jetzt so laienhaft betrachtet, würde ich sagen, naja, Bedarf hat ja eigentlich jeder, der in einer Immobilie lebt. Aber es ist ja wahrscheinlich auch teuer, wirklich flächendeckend ein Wärmenetz zu verlegen.
Ja, unbedingt. Sie müssen die Straße aufreißen, Sie müssen es unterirdisch verlegen. Im Prinzip wie so ein Abwasserrohr, ein bisschen kleiner. Hier im Ruhrgebiet haben wir es an einigen Stellen, dass wir sehen, dass Fernwärme auch oberirdisch verlegt wurde, von der ehemals Steag, jetzt Iconi. Es ist nicht günstig, sagen wir es mal so. Die Straße muss am Ende wieder hergestellt werden. Wärmenetzbetreiber sind deshalb erpicht darauf, möglichst große Mehrfamilienhäuser, also Häuser über 6 Wohneinheiten zu haben. Und in Essen ist zum Beispiel die Rhön ein schönes Beispiel dafür. Ist sehr eng bebaut. Wir haben 4, 5, 6 Stockwerke zum Teil. Und die Gebäude stehen sich vielleicht 10, 15 Meter gegenüber. Also sehr, sehr eng bebaut, sehr viele Gebäude, was dann einen sehr hohen Wärme hat. Wir sprechen dann von Wärmeliniendichte, also wie viel Wärme wird pro Meter Straße im Prinzip nachgefragt. Dann kann man sich ja vorstellen, je mehr Energie ich durch das gleiche Netz lege, desto günstiger wird dann spezifisch das Netz und desto eher kann der Netzbetreiber damit tatsächlich auch einen Gewinn erwirtschaften.
Das heißt, wenn ich in einem Wohngebiet wohne, wo vorzugsweise Einfamilienhäuser stehen, Reihenhäuser, Doppelhaushälften, brauche ich gar nicht so mir Hoffnung machen, dass da die Fernwärme kommt?
Da muss ich Sie tatsächlich enttäuschen. Das wird kein wirtschaftlich denkendes Unternehmen realisieren können. Das kann vielleicht eine Kommune machen, wenn sie sagt, ich möchte das unbedingt hier ein Wärmenetz haben. Was passieren kann, ist, wenn am Ende diese vielleicht einer Straße, eines Straßenzuges mit ein- und zwei Familienhäusern, wenn da ein Großkunde sitzt, der sagt, ich brauche unbedingt deine Abwärme oder deine Wärme, die könnten darauf hoffen, ein Wärmenetz zu kriegen, weil man dann von einem Punkt X zu diesem Großverbraucher hin sagt, das lohnt sich, auch wenn das 2 Kilometer Netz sind, die ich legen muss, aber der nimmt mir so viel Wärme ab, es lohnt sich für mich immer, nur diesen Verbraucher mit anzuschließen. Dann können alle unterwegs ja auch theoretisch mit angeschlossen werden. Also das könnte passieren, ist allerdings immer im Einzelfall zu prüfen. Also in der Regel ist es eher so, wie Sie gerade gesagt haben, das ist sehr, sehr schwierig.
Was mich in dem Zusammenhang noch interessiert, ich höre von Kundinnen und Kunden, die sich neue Gasheizungen jetzt noch einbauen, immer wieder, na ja, aber die können dann ja auch zukünftig mit Wasserstoff betrieben werden. Man liest da viel drüber, grüner Wasserstoff, ganz toll. Und wenn man dann weiterguckt, liest man eigentlich, na ja, das klingt alles ganz schön, es ist aber eigentlich viel zu teuer, als dass das jemals von Privathaushalten genutzt werden könnte. Welche Rolle spielt der Wasserstoff bei der kommunalen Wärmeplanung?
Ja, eine untergeordnete Rolle, muss man ehrlicherweise sagen. Es gibt verschiedene Limitationen dabei. Die erste ist einmal, ab wann wird Wasserstoff denn verfügbar sein? Wir haben ja noch nicht einmal mehr zum jetzigen Stand ein flächendeckendes Wasserstoffnetz. Wir werden großflächig erstmal Transportnetze bauen, das sogenannte Wasserstoffkernnetz oder H2 Backbone. Und dann werden primär in der Industrieverbrauch angeschlossen, die primär sehr hohe Temperaturen brauchen und die nur sehr schwer zu elektrifizieren sind. Das sind dann Großverbraucher. Auch da ist im Prinzip dasselbe, gilt dasselbe wie für die Wärmenetze. Je größer die Abnahme am Ende ist, desto lukrativer ist es, weil ich weniger, ob das Rohr jetzt 20 Zentimeter Durchmesser hat oder 40 nachher, das macht nicht so einen gravierenden Unterschied. Wichtig ist halt die Abnahme hinten raus und dann, wann ist der Wasserstoff verfügbar? Wenn Sie jetzt, selbst wenn Sie jetzt Industriestrompreise ansetzen und überlegen, damit grünen Wasserstoff herzustellen, das ist schon noch sehr, sehr teuer. Und das wird auch, der Nationale Wasserstoffrat gibt so ein Band raus und selbst der untere Korridor für die nächsten 20 Jahre sieht so aus, dass es deutlich über dem liegt, was Erdgas heute kostet. Also das so als Idee. Und dann muss das Erdgasnetz, das Verteilnetz, was heute in der Straße liegt, auch umgerüstet werden. Also wir können nicht einfach von jetzt auf gleich das austauschen. Erdgas gegen Wasserstoff. Das funktioniert so nicht. Und die Industrie, es gibt einige Industrien, die Wasserstoff deutlich notwendiger haben, die Grundstoffchemie. Wasserstoff ist ein absolutes Grundchemikalie. Und da gibt es zum Beispiel in der Düngermittelproduktion ist das aktuell noch nicht wirklich ersetzbar. Und von daher werden die das primär nutzen, weil dann andere Anwendungen dahinter stehen, die eine deutlich höhere Zahlungsbereitschaft mit sich bringen, als es im Moment der Wärmekunde hat.
Und auch kann, wahrscheinlich am Ende.
Höchstwahrscheinlich auch das.
Ja. Das heißt, an dieser Stelle kennen Sie oder haben Sie einen ziemlich guten Einblick über den Gebäudebestand, den es in einer Stadt gibt. Die Wärmeinfrastruktur ist bekannt. Sie kennen die Potenziale, die es gibt, sodass Sie jetzt, ja, wie nennen Sie das, Zielstrategien entwickeln? Oder ist das auch das konkrete Angebot, was man dann macht, wie geht es dann weiter? Und was mich da besonders interessiert, erleben Sie da auch schon mal Überraschungen, dass Sie Strategien entwickeln, die sich die Kommunen dann ganz anders vorgestellt haben?
Da muss man, glaube ich, unterscheiden. Die Kommunen können durchaus politisch sehr ambitionierte Ziele setzen, die ich persönlich auch für sehr richtig erachte, dass wir möglichst schnell dekarbonisieren, weg von den Fossilen kommen. Die Frage ist halt, wie können wir das gestalten und wie wollen wir da hinkommen? Sie haben ja noch bis 2026 definitiv Zeit, sich auch noch eine Erdgasheizung im Prinzip einzubauen. Bis dahin ist das nicht mal durch das Gebäudeenergiegesetz, das Sie eingangs erwähnt haben, beschränkt.
In Dorsten ja sogar bis 2028, wenn ich so.
Genau, in Kommunen kleiner 100.000 Einwohner sogar bis 2028. Das heißt, diese Gebäude theoretisch könnten halt in 2028 noch Gasheizung eingebaut werden. Und Gasheizung sind heute im Schnitt alle so 17 Jahre alt, wenn die getauscht werden. Sagen wir mal 20 Jahre, dann sind wir 2048, wenn die das nächste Mal gewechselt werden ungefähr. Wir wollen aber bis 2045 alle Gebäude gewechselt haben. Das geht nicht auf. Und welche Maßnahmen sind die Städte gewillt zu ergreifen? Und das ist nachher für die Umsetzungsmaßnahmen. Jetzt springen wir nochmal in diesen zweiten Teil schon mal vor. Das ist halt die Frage, was wollen die Städte, was trauen sich die Städte politisch zu, umzusetzen? Das wird eine große Herausforderung sein. Ansonsten, große Überraschungen gibt es dahinter eigentlich nicht. Also, wenn die Städte sehr ambitionierte Klimaziele haben, Stadt Köln beispielsweise hat ja klimaneutral 2035 ausgerufen, die wollen im Wesentlichen CO2-frei sein bis dahin. Die Ziele sind lange politisch kommuniziert. Da kann man sich halt drauf einstellen. Was wir halt in den Zielszenarien prüfen, ist dann, wann kann Wasserstoff verfügbar sein? Wollen wir Wasserstoff verfügbar machen? Soll es sich von einem Verbraucher, wir nennen das Seed Points, ein Startpunkt für ein Wasserstoffnetz, soll sich das von einem großen Industrieverbraucher aus entwickeln? Und dann gucken wir mal, ob die Gebäude in der Simulation sich für diesen Wasserstoff entscheiden als Energieträger oder ob die Gebäude nicht auch andere Heizungstechnologien bevorzugen. Sowas kann man dann prüfen in verschiedenen Szenarien. Wir können auch sagen, Wasserstoff wird gar nicht verfügbar, weil wir sehen, Wasserstoffkernnetz, das liegt jetzt hier 10, 20 Kilometer, geht das bei uns am Ort vorbei. Dann kann man auch sagen, dann werden wir wahrscheinlich keinen Wasserstoff zur Verfügung haben für die Dekarbonisierung des Wärmemarktes. Wir können mit verschiedenen Energieträgerpreisen spielen. Wir haben vor 2 Jahren diesen großen Energiepreisschock gesehen. Wir können mit sehr teuren Preisen reingehen. Wir können sehr günstige Preispfade annehmen. Wir können einzelne Energieträgerpreise variieren. All das können wir halt mit unserem Tool sehr gut abbilden. Und auch da gebäudescharfe Simulation auf Jahresebene. Und dann kann man sehr schön nachverfolgen im Tool, wie sich der Wärmemarkt entwickeln könnte bei den eingestellten Parametern. Und das ist dann nachher auch wiederum für Bürgerinnen und Bürger total spannend, ja zu gucken, wie würde sich denn mein Gebäude in dieser Simulation unterscheiden? Und auch das, da haben wir eine Webview für alle, die man dann nutzen kann, auch in der Kommunikation durch die Stadt mit der Stadtgesellschaft. Wo sehen wir Potenziale für Wärmenetze, wo eher weniger? All das können wir in dem Tool simulieren auf Basis der Heizungstypwahl der Gebäude.
Das klingt alles spannend und ich finde auch total professionell. Wie zufrieden sind Sie am Ende mit den Ergebnissen? Also die Wärmepläne, die Sie jetzt schon fertiggestellt haben, sagen Sie, das ist wirklich gut? Da haben wir was richtig Gutes für die Städte und Gemeinden auf den Weg gebracht?
Absolut. Also das ist, glaube ich, wirklich essentiell, dass man einmal sich überlegt, wie könnte es in Zukunft laufen? In Essen kann man das sehr schön sehen im Essener Innenstadtbereich und dann Richtung Norden hin haben wir sehr dichte Bebauung. Dort liegt auch schon ein Fernwärmenetz. Dort sind in vielen Bereichen Fernwärme ist sicherlich der vorgezeichnete Weg. Während im Essener Süden vor allem viele Einfamilienhäuser stehen. Und dort wird es dezentrale Lösungen geben müssen, höchstwahrscheinlich, weil es sich nur in sehr ausgewählten kleinen Bereichen überhaupt lohnen kann, dort Wärmenetze zu verlegen. Und dezentrale Lösungen können halt alles sein von Pellet, Holzhackschnitzel, Kessel über Wärmepumpen. Theoretisch denkbar sind sicherlich auch flüssiges Biomethan, so wie wir jetzt ja auch schon hier in Kichellen und Umgebung beispielsweise Flüssiggastanks draußen sehen. Da haben die Leute einen Platz für diese Aufstellung dieser Einheiten. Beim Diesel haben wir das ja jetzt in den letzten Tagen auch gesehen. HVO 100, das ist 100%ig erneuerbarer Diesel. Aber auch der wird sehr, sehr teuer sein. Auch hier grenzt es wieder am Ende die Verfügbarkeit ein. Wir werden nicht für alle Holzhackschnitzel verwenden können. Und dann wird es sich in sehr vielen Bereichen auf die Wärmepumpe in irgendeiner Art und Weise versteifen. Und an der Stelle möchte ich gerne vielleicht auch nochmal eine Lanze für die Wärmepumpe brechen. Die ist nämlich gar nicht so schlecht und auch in Bestandsgebäuden. Also es gibt Wärmepumpen, die hohe Vorlauftemperaturen erreichen können. Und dann hat man vielleicht mal in ein, zwei Tagen im Jahr, wo es wirklich bitterkalt ist draußen, ja, dann hat die da halt einen vermeintlich schlechten Wirkungsgrad. Aber der Wirkungsgrad ist trotzdem dann immer noch mindestens 50% besser als beispielsweise bei einer Nachtspeicherheizung. Und das sind wirklich sehr wenige Tage im Jahr. Und den Rest der Zeit kommt man ganz entspannt auf einen Wirkungsgrad von 250%. Und das kann keine andere Heizung. Darum auch keine Angst vor den Wärmepumpen. Auch in Bestands- und alten Gebäuden.
Wir haben jetzt einen super Überblick bekommen, was da tatsächlich hinter den Kulissen passiert, wie Städte und Gemeinden die kommunale Wärmeplanung entwickeln, wie da Ziele gesetzt werden, wie da Strategien entwickelt werden, was das Übertragen für unser Geschäftsgebiet bedeutet, für Bürgerinnen und Bürger bedeutet. Dazu haben wir vereinbart, wir treffen uns einfach nochmal, um diesen Bereich auch im Detail nochmal zu beleuchten. Und ja, für heute sage ich herzlichen Dank, Herr Scherz, für Ihre Expertise, dass Sie heute mit uns gesprochen haben. Es war super spannend und ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald.
Ja, vielen Dank.
Eine Produktion der Graukaue.